Ich lese immer den Hadith auf Arabisch und dann liest der Bruder auf Deutsch und dann beginnen wir die Erklärung und den Hadith zu bearbeiten. An Abi Nujayd Imran ibn al-Husayn al-Khuza'i radiyallahu anhuma أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتيني بها ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل رواه مسلم. Wir werden inshallah das ausführlich.
Es erzählte Abu Nujayd Imran ibn al-Husayn al-Khuza'i, dass eine Frau aus dem Juhayna-Stamm aufgrund eines Ehebruchs schwanger wurde. Sie kam zum Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihn, gab ihre Schuld zu und sagte: O Gesandter Allah, ich habe eine schwere Sünde begangen. Bestrafe mich also dementsprechend. Der Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm, ließ ihren Vormund kommen und sagte zu ihm: Behandle sie gut und bringe sie wieder zu mir, wenn sie entbunden hat. Der Vormund führte die Anweisungen durch und brachte sie zurück zum Propheten, der das Urteil sprach und ihre Hinrichtung anordnete. Man band daher ihre Kleider um ihren Körper fest und sie wurde zu Tode gesteinigt. Danach leitete der Prophet ihr Begräbnisgebet. Omar bemerkte sodann: O Prophet Allahs, sie ist eine Ehebrecherin und du leitest ihr Begräbnisgebet. Der Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihn, sagte: Sie hat in so einem Maß bereut, dass wenn diese Reue auf 70 Personen aus Medina verteilt würde, sie für alle ausgereicht hätte. Gibt es etwas Besseres, als dass sie sich selbst für Allah, den Allmächtigen und Erhabenen, aufgeopfert hat?
Bismillahirrahmanirrahim. Ganz wichtiger Hadith, wo es auch heutzutage und bestimmt in dieser Zeit, die Muslime auch in dieser Zeit viele Vorwürfe bekommen, weil der andere Seite nichts über diese Gesetze versteht. Eine Frau kam zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam alaikum. Mit Verspätung. Habt ihr gebetet? Eine Frau kam zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es gibt eine Überlieferung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nicht von Muslim. Und diese Überlieferung erklärt uns diese Geschichte noch ausführlicher als hier. Eine Frau kam zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie ist verheiratet, sie hat Ehebruch gemacht, also sie hat mit einem fremden Mann geschlafen. Ja? Und wir wissen im Islam die Strafe von Ehebruch. Diese Frau kam zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie hatte ihm das gesagt: Ich habe das getan. Ich habe Ehebruch gemacht. Sie war schwanger. Erstens, wenn man eine Sünde begeht und er ist nicht von Menschen gesehen, es ist lieber im Islam und besser im Islam, dass man dass er nicht zu dem Richter geht und sagt ihm: ich möchte dich strafen. Weil Allah Ta'ala hat uns andere Türen gegeben, die uns dasselbe leisten, genauso wie die Strafe. Weil die Strafe, was versteht man unter Strafe? Das heißt nicht, dass diese Frau schlimm ist. Jeder, der eine Sünde gemacht hat, in diese Gelegenheit ist er nicht guter Mensch. Aber die Strafe ist dafür gedacht, dass dieser Mensch gereinigt wird von Allah Ta'ala. Sie kam zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es ist besser im Islam, wie wir heute, also das ist unser Kapitel, die Reue. Allah Ta'ala lässt uns die Türen von der Reue offen. Und keiner ist zwischen uns und Allah. wenn man eine Sünde begeht, egal wie die Sünde ist, man kommt zu Allah Ta'ala und bedauert mit dem Herzen und sagt, O Allah, du bist der Allvergebende, der Allverzeihende. Und ich bin ein Mensch, ein schwacher Mensch. Er kann Fehler machen. Wer kann nicht Fehler? Nur durch Fehler. Wir haben diesen Mangel, dass wir keinen Fehler machen. Nur Allah Ta'ala, der nicht das macht. Also, ist es besser, dass man sich bereut. Und die Reue nimmt Allah Ta'ala an. Und er macht auch die Sünden sauber. Wieso? Das ist ein Versprechen von ihm. Allah Ta'ala sagt im Koran, dass er die Reue annimmt. Und wir haben am Anfang dieses Kapitels die Bedingungen der Reue. Es gibt vier Bedingungen für die Reue. Dass man die Sünde unterlässt, dass man die Sünde vom Herzen, also nicht eher von Sünden abhängt. Er will nicht mehr diese Sünde. Und nochmal, der erinnert mich noch,
dass
er das nicht weiter nochmal macht. Genau. Und wenn die Sünde mit Menschen zu tun hat, das heißt, er hat jemanden betrogen, er hat jemanden Geld geklaut, es reichen nicht die drei Bedingungen. Er muss das Recht zu dem anderen zurückgeben. Also hat ihm 1000 Euro geklaut oder betrogen, er muss, wenn er sich bereut hat, dass die Reue angenommen wird, er muss diese 1000 Mark oder 1000 Euro zurückbringen. Also, es ist besser im Islam, wenn man eine Sünde begeht, zu Allah Ta'ala zurückzukehren und Allah Ta'ala nimmt die Reue an. Aber in Muhammads Zeit, sallallahu alaihi wasallam, das ist eine ganz saubere Zeit, eine ganz reine Zeit. Sie leben näher zu dem Prophet. Sie bekommen Offenbarungen täglich. Wir sind 1400 Jahre entfernter. Wir haben den Koran zwar, wir haben die Überlieferungen. Stellt euch mal vor, der Koran kommt auf sie. Der Koran spricht mit ihnen. Spricht mit diesen Leuten, die in Mekka und Medina waren. Das ist eine große Besonderheit. Deswegen, Salam alaikum. Diese Menschen, die Gefährten von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oder diese Menschen, die an der Zeit gelebt haben, sie haben den Islam anders, viel, viel besser als wir gehabt. Deswegen, diese Zeit ist viel besser als unsere Zeit. Die Zeit geht immer so. Die Kurve konvergiert dann eigentlich nach unten. Immer die erste Zeit ist die beste Zeit. Deswegen sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bevor er gestorben ist, er hat gesagt, das beste Jahrhundert ist mein Jahrhundert und der nächste, der darauf kommende und der dritte. Also die 300 Jahre, sie sind die besten in Islamzeit. Und besser an dieser Zeit gibt es nicht. Deswegen kehren wir immer in unseren Islamsachen, Koran und Sunna, und so kehren wir zu diesen Jahrhunderts. Wie haben Sie das verstanden? Was war da? Wie haben Sie die Sache von Allah Ta'ala verstanden? Die sagen uns Bescheid, weil sie von Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gehört haben. Und deswegen, diese Frau hat diese Sünde begeht, aber sie hat die Unruhe in ihrem Herz gehabt. Ein Gläubig, wie wir das letzte Mal gesagt haben, ein Gläubiger, der an Allah Ta'ala glaubt und der an Allah Ta'ala immer denkt und der sich immer kontrolliert, wenn er eine kleine Sünde macht. Es ist so, als ob er einen Berg auf seinem Herz hat. Es stört ihn so sehr, er ist unglücklich. Einer, der nicht an Allah denkt, der gar nicht an Allah Ta'ala erwähnt, was steht in Überlieferung? Wenn er eine Sünde macht, genauso wie eine Fliege, die vorbeifliegt, gar nicht zu sehen. Aber ein Gläubiger, der Allah Ta'ala fürchtet, eine Sünde ist für ihn das Schlimmste, was er gemacht hat. Und diese Frau hat eine große Sünde gemacht, sehr große Sünde, und das ist Zina. Das ist von den größten Sünden des Islams. Ehebruch. Und die hat sich bereut. Sie konnte so machen, dass sie zu Allah Ta'ala kehrt und dass sie ihm betet, oh Allah, und dass sie vom Herzen bedauert. Und Allah Ta'ala nimmt ihre Reue an. Aber sie sagt, weil bei der Reue ist man nicht hundertprozentig sicher, ob die Reue richtig war, sicher war. Weil die Bedingungen von der Reue waren, du musst die Sünde nicht mehr mögen. Und du musst das nicht mehr wiederholen. Und du musst die Sünde lassen. Also, wer sagt dir, dass du das richtig vom Herzen bedauert hast? Damit sie diese Gedanken nicht hat, sie will die Reinigung, sozusagen kann man sagen, Reinigungsmittel. Was ist das? Das ist das Gesetz, was Allah Ta'ala in seinem Koran festgeschrieben hat. für die islamische Gesellschaft. So, wenn das so ist, so ist das. So ist das, so ist das. Ja? Dieses Gesetz, diese Frau will die Strafe, dass sie gesteinigt wird, aber dafür hat sie sich bereut. In dieser Sache, das heißt nicht, wenn diese Frau gesteinigt ist, dass diese Frau schlecht ist. Sie hat die Bezahlung, sie hat die Sache zurückgezahlt. Vor Allah Ta'ala ist sie rein. Wenn du zum Beispiel dich bereust und so und die Reue war nicht hundertprozentig sicher, dann wirst du vielleicht im Jenseits die Strafe haben. Sie will im Jenseits in Ruhe. Das heißt sicher sein. Ewigkeit. Sicher. Nicht. Und in diesem Leben will sie das bezahlen oder zurückzahlen. Sie kam zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie sagt, oh Muhammad, ich habe eine schwere Sünde gemacht. Und wenn man schwere Sünde von einer Frau hört, eine Frau kommt und sagt, ich habe schwere Sünde und sie ist schwanger, braucht er gar nicht. Das ist bekannt, was für eine Sünde. Er sagt ihr, und sie sagt, ich will gereinigt werden. Das heißt, ich will die Strafe haben. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, geh, oder er holt ihre Vormund, geh bis du entbunden bist. Also bis du dein Kind bekommst und dann kommst du zu mir. Nach einiger Zeit kam sie mit ihrem Kind. Und das ist auch von der Barmherzigkeit von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat ihr eine Chance gegeben, geh, bis du entbunden hast und dann kommst du. Vielleicht in dieser Zeit kann sie sich bereuen, und kann sie gar nicht zurückkehren und dann ist sie auch befreit. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt auch, wenn man eine Sünde begangen hat, man muss das nicht öffentlichen. Wie leider heutzutage, wenn man zu diesem Niveau kommt, das ist ein ganz schlechtes Niveau. Was ist das, wenn man Sünde begeht und man kommt zu einem, weißt du, gestern war ich in der Diskothek und ich habe mit einer Frau geschlafen. Er kommt und er ist stolz dabei. Das ist das schlimmste Niveau. Der Sünde. Man kann eine Sünde machen, es passiert, dass man eine Sünde gemacht hat, aber warum veröffentlichst du das? Warum sagst du das? Allah Ta'ala hat dich von den Leuten entfernt, dass sie dich nicht sehen. Warum machst du das? Ja? Das ist von seiner Barmherzigkeit. Aber diese Frau kam zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagt, er gab ihr noch eine Chance, vielleicht bereut sie sich. Geh mal, bis du entbunden hast. Nach der Entbindung kommt sie wieder. Sie ist immer bestraft. Sie will endlich bereinigt werden. Sie kommt immer noch. Sie sagt ihm jetzt. Er sagte ihr, er sah ihr Baby. Er sagt, geh, bis du 2 Jahre abschließt. Das ist in der Überlieferung. Bis du 2 Jahre, bis das Kind Milch, also die 2 Jahre Milch abschließt. Noch Zeit. Brauchst du nicht zu kommen, geh mal weg. Sie geht 2 Jahre, bis sie zurück und sie sagt, jetzt möchte ich endlich bereinigt werden. Dieses Bild zeigt uns, wie hoch war der Glauben dieser Frau war. War die richtig gläubige Frau. Dass sie wirklich die Strafe von Allah Ta'ala so will. Dann kam Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sie wurde gesteinigt und beim Besteinigen ist ein Tropfen Blut auf einen Mann gekommen und er hat sie beschimpft. Er hat sie beschimpft, wie ein schmutziges Blut oder so. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihnen gesagt, bei Allah, sie hat eine Reue gehabt. Wenn diese Reue auf 70 Männer von Medina verteilt ist, hätte diese Reue völlig gereicht. Und es gibt nichts besser als ihre Reue. Und er hat Begräbnisgebet, sagt man, ja? Er hat das Begräbnisgebet auf sie gemacht. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn jemand stirbt, er macht nicht sein Begräbnisgebet für irgendeinen. Nur für Personen, die er kennt. Weil er kann vielleicht Begräbnisgebet auf einem Heuchler machen. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wir beten ja im Begräbnisgebet. Wir sagen, oh Allah, erbarme diesen Toten. Oh Allah, mach diesen Toten den Grab gut. Oh Allah, befreie ihn von der Strafe. Wenn Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf dem Heuchler Begräbnisgebet macht, sein Bittgebet von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist angenommen. Das ist ein Versprechen von Allah Ta'ala. Alles, was er betet, Allah nimmt das sofort an. Also er bittet auch nicht für irgendeinen. Und dann hat ein Gefährte gesehen, dass Mohammed sallallahu alaihi wasallam Begräbnisgebet für diese Frau gemacht hat. Also er hat für sie gebetet und für Paradies und er sagt ihr, warum machst du das? Und er hat das wieder erzählt, dass ihre Reue nicht, also die beste Reue, was es gibt. Im Islam oder in Geschichte des Islams, bis heutzutage, wenn man diese Strafe zählt, wie oft wurde diese Besteinigungsstrafe ausgeübt, dann kann man auf Finger zählen. Vielleicht 4 oder 3 Mal. 4 oder 5 Mal in der ganzen Geschichte. Hört mal, das ist eine ganz wichtige Sache in Islamgeschichte geschrieben. 4 bis 5 Mal wurde diese Strafe gemacht. Weil diese Strafe braucht viele Bedingungen erstmal. Allah Ta'ala sagt im Koran, وَالَّتِي يَاتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِشَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ 4 مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. Das ist die Bedingung. Wenn eine Frau einen Ehebruch begeht, dann müssen 4 Zeugen das gesehen haben. Was? Nicht nur, dass die Frau mit dem Mann geschlafen hat. Nein, dass der Geschlechtsverkehr, dass die beiden Geschlechtsverkehr zusammen waren. Das ist eine unmögliche Sache, dass 4 Männer in einem Platz sich befinden, nicht nur sehen, er küsst sie zum Beispiel, oder er umarmt sie, oder sie sind beide in einem Bett. Es reicht nicht im Islam. Alle 4 müssen das gesehen haben, dass die Geschlechtsverkehr zusammen sind. Und wenn eine Zweifel hat von ihnen, er sagt, ich habe das gesehen, dass die beiden Geschlechtsverkehr zusammen waren, aber ich bin mir nicht sicher. Die Bedingung ist nicht abgeschlossen, ist abgelehnt. Alle 4 müssen hundertprozentig sicher, dass das stattgefunden ist. Oder der Fall von dieser Frau, der wurde einmal gemacht. So, sowas zu hören, eine Frau wollte sowas haben, wollte selber die Strafe, ist einmal in Mohammeds Zeit. Also, in unserer Zeit oder in der Geschichte vom Islam, müssen 4 Personen das gesehen haben. Und welche Personen? Shuhada, sie müssen auch Gläubige sein. Nicht irgendeiner, ein Kriminell kommt und er sagt, ich bezeuge, ich habe das gesehen. Und also es müssen gute, tugendhafte, gläubige Personen und 4 und sie müssen das sehen. Deswegen ist das ist selten, sowas in der Geschichte zu sehen. 4 bis 5 Mal. Ja? Und heutzutage, sage ich, die Feinde des Islams, unter Einführungsstrich, es gibt Feinde des Islams, die den Islam nicht im richtigen Bild zeigen wollen. Sie wissen, dass der Islam eine reine, saubere Religion ist. Die Feinde des Islams, wenn sie den Islam zeigen, dann zeigen sie sowas. Sagen sie, guck mal, sie besteinigen, das ist sowas Unmenschliches. Das ist ein Abschreckungsgesetz. Deswegen findest du, dass dich in der Gesellschaft, in der islamischen Gesellschaft, ja, das ist ein Abschreckungsmittel, was Allah Ta'ala gemacht hat. Und wie wir gesagt haben, in der Geschichte von Islam wurde 4 bis 5 Mal gemacht hat, aber man nutzt das, um das Bild vom Islam schlecht zu zeigen. Aber was uns interessiert in dieser Überlieferung, das beziehen wir zu unserem Kapitel, die Reue. Die Reue, müsst ihr wissen, dass diese Reue ein Schatz in unseren Händen ist. Du bist ein Mensch, der Sünden macht. Täglich vielleicht, ohne zu denken, hast du viele Sünden gemacht. Du hast über Menschen in Abwesenheit gesprochen, du hast jemanden beschimpft, du hast das und du hast das gemacht und du hast, Allahu Akbar, ohne zu denken, du hast ein Wort gesagt, womit du deinen Bruder verletzt hast und du hast nicht gemerkt. Wie willst du, dass du gereinigt bist? Und alles wird geschrieben, alles wird gezählt. Die guten Taten und die schlechten Taten werden geschrieben. Und am Tag der Abrechnung wird man zur Rechenschaft gezogen, was du gemacht hast und was du getan hast. Es gibt eine Waage, die gute Taten und schlechte Taten. Deswegen versuchen wir uns immer und oft zu bereuen. Was ist bereuen? Bereuen, dass du zu Allah Ta'ala mit offenem Herz kommst. Du sagst, oh Allah, vergib mir die Sünden, die ich kenne und die ich nicht kenne. Oh Allah, und immer. Und wir haben gehört, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeden Tag mehr als 100 Mal sich bereut, obwohl er der sauberste Mensch ist. Er ist sündenfreier Mensch. Er macht keine Sünde. Allah Ta'ala hat ihn gereinigt. Allah Ta'ala hat ihn ausgewählt. Und trotzdem, er bereut sich zu Allah Ta'ala und er kommt zu Allah Ta'ala und sagt, Astaghfirullah wa atubu ilayh. Ein Satz. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Ich bitte um Vergebung von Allah Ta'ala und ich kehre zu Allah Ta'ala zurück. Und das hat eine sehr, sehr große Wirkung. Wenn man sich nicht bereut, die Sünden, die kommen aufeinander, bis das Herzen schlecht wird. Bis man schlechtes Herz hat. Aber wenn man sich bereut und jeden Tag, dann reinigt man sich und man hat immer neue Startpunkte. Und man geht immer weiter im Leben und immer besser. Aber der die Reue vergisst, das ist genauso, wenn du etwas nicht pflegst, dein Auto. Wenn du dein Auto 2 Monate, 3 Monate nicht pflegst, nach bestimmter Zeit ist die schmutzig. So ist das Herzen. Wir müssen das auch bereinigen. Genauso wie ich habe das auch das letzte Mal dem Bruder gesagt, wie eine glatte Stein, die ist schmutzig. Und es gibt einen Fluss, wo es viele glatte, glänzende Steine gibt. Du schmeißt diese schmutzige Stein in den Fluss und beobachtest du diese Stein. Wie geht's? Und ab und zu stoßt sie sich mit einem anderen Stein. Nach einer Zeit nimmst du diesen Stein vom Fluss, die ist auch glänzend. Und das kommt dadurch, weil jede Zeit mit Schwesterstein sozusagen stoßt sie sich und bereinigt sie sich. Und so ist auch das auch unter uns. Der Bruder erinnert dem anderen, ja Achi, wir müssen an Allah Ta'ala denken. Und der andere sieht an seinem Bruder einen Fehler. Nein, das darfst du nicht machen. Es ist besser für dich und so. Und da sind diese Steine in diesem Fluss sozusagen. Wir bereinigen uns selbst. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einer Überlieferung, إِنَّ الْقُلُوبَ لَتَصْدَعُ كَمَا يَصْدَعُ الْحَدِيدِ فَجَدِّدُوهَا بِقَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Die Herzen, die verrosten genauso wie das Eisen. Bereinigt die Herzen, indem ihr La ilaha illallah sagt, also Allah erwähnen. Dass man auch ab und zu sitzt. Ich möchte nicht Fernsehen jetzt sehen, ich möchte auch gar nicht lernen und jetzt möchte ich für eine kurze Zeit Allah erwähnen. Du sagst La ilaha illallah und du denkst an ihn. La ilaha illallah. Es gibt keinen Gott, dem wir dienen müssen, außer Allah Ta'ala. Kein Geld, kein Dien, Allah Ta'ala. Und du erwähnst ihn, Dadurch reinigt Allah Ta'ala die Herzen. Und dadurch bekommt man auch bessere Glauben im Islam. Bessere Glauben, bessere Niveau. Man ist besser als vor der Erwähnung. Deswegen, das ist ein Schatz, den wir ausnutzen müssen. Weil, wenn der Tod hier kommt, und wenn man die Engel sieht, die kommen von Weitem, die kommen, alle stehen um ihn, wie ich gesagt habe, alle stehen um ihn, seine Familie, seine Kinder, seine Frau, er sieht, was sie nicht sehen. An der Zeit ist zu. Die Tür ist zu. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا. Wenn der Tod zu einem von ihnen kommt, dann sagt er, das wird stattfinden bei jedem. Oh Allah, bringe mich zurück, dann werde ich besser tun. Dann werde ich glauben, dann werde ich beten, dann werde ich dich erwähnen, dann werde ich dafür arbeiten für den Jenseits. Oh Allah, قال رب ارجعون. Bring mich zurück, vielleicht, er hat, im Koran steht, vielleicht mache ich sogar besser. Also er ist noch im Zweifel. Der Mensch ist nicht immer, er ist im Tod und er sieht den Todesengel und er sagt, vielleicht bin ich doch besser. Nicht er sagt, dann mache ich sicher das und das und das. Also Allah Ta'ala sagt, Kalla. Es gibt La in arabischer Sprache, das heißt Nein. Und Kalla klingt ein bisschen gleich, aber Kalla, das ist schwerer als Nein. Das ist keineswegs. tausendmal nein. Das ist ein festgesetztes Gesetz, was Allah Ta'ala festgeschrieben hat. Wenn du das Verborgene siehst, was die anderen nicht sehen, dann brauchst du nicht mehr zu glauben. Woran willst du glauben? Du siehst etwas und du sagst, ich glaube an den Engel. Du hast die doch gesehen. Na, glaube nicht. Wie? Also glauben heißt, wir haben Allah Ta'ala nicht gesehen. Wir haben die Engel nicht gesehen. Wir haben Paradies nicht gesehen. Wir haben Feuerhölle nicht gesehen. Viele Sachen. Aber wir glauben daran. Und das ist ja die Prüfung. Das ist die Prüfung. Deswegen, wenn der Tod zu der Kehle kommt, hier, und man sieht die Todesengel, wie sie runterkommen, mit Stoffe, wo sie diese Seele reinmachen und wie, dass sie die Seele rausnehmen, da bereut man sich. Aber da nutzt keine Reue mehr. Da nutzt keine Reue mehr. Man will alles ausgeben, damit man zurückkehren kann. Aber da gibt es nicht mehr. Deswegen, auch wenn die Sonne von Untergang, vom Westen aufgeht, es wird der Zeit kommen, und das ist das größte Zeichen von Ende, sagt Allah Ta'ala im Koran. Wenn die Sonne von Westen aufgeht, an dem Tag, wo die Menschen das sehen, was? Die Sonne muss normalerweise von hier kommen. Die kommt vom Westen, da gibt es nicht mehr Reue. Die Türen von der Reue sind abgeschlossen. Die Leute werden sich bereuen, aber Allah Ta'ala nimmt das nicht an. Deswegen nutzen wir diese Chance. Man ist gesund. Man ist jung. Man hat Kraft. Man hat Verstand. Man ist, man denkt. Das sind alle Gnaden und Barmherzigkeiten, was Allah Ta'ala uns geschenkt hat. Nutzen wir das. Wir müssen das nicht nur für diesseits nutzen. Kraft, dass man nur arbeitet. Oder Gesundheit, dass man nur immer stark bleibt und isst. Nein, wir müssen das nutzen auch für die Sachen, die uns im Jenseits helfen. Da, wo man die richtige Währung braucht. Nicht Euro und nicht Dollar. Sondern es steht nur gute Taten. Nur gute Taten. Das ist die Währung von Jenseits. Allah Ta'ala sagt im Koran, يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. An dem Tag, im Jenseits, nutzt dir kein Geld und keine Kinder, außer derjenige, der ein gutes, sauberes Herz mitgebracht hat oder vorbereitet hat. Da nutzt dir das was. Du sagst, O Allah, ich war von den Gläubigen. Und du warst ein ehrlicher Gläubiger. Und du nimmst dein Buch mit dem rechten Hand. Es gibt Menschen, die nehmen ihr Buch. Sie bekommen, nicht nehmen, sie bekommen ihr Buch mit der linken Hand. Und das ist ein Zeichen, dass er ein Sünder ist. Derjenige, der mit rechter Hand bekommt, er ist stolz. Und er sagt, Ha umuqra'u kitabiyah, inni zalantu anni mulaqin hisabiyah. Hey, kommt! Und guckt mein Buch. Sieht mein Buch. Ich war sicher, dass diese Zeit oder dass dieser Tag stattfinden wird. Ich hab daran fest geglaubt. Guck mal die Antwort, was Allah Ta'ala ihm sagt. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ Allah Ta'ala sagt, er ist in einer ganz hohen Stelle im Paradies. Er hat alles, was er wünscht. Und er hat ein glückliches Leben. Das kommt davon, weil er in seiner Zeit, wo er gelebt hat, diese 70 Jahre vorbereitet hat. Der Nächste kommt und sagt, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ Derjenige, der sein Buch mit der linken Hand bekommt, فَيَقُولْ Er sagt, was sagt er? فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ Oh, wäre es schön, wenn ich mein Buch nicht bekommen hätte. Wäre es schön, wenn mein Tod Endestation wäre, sozusagen, Ende wäre. Dass nach dem Tod nichts kommt, dass ich nicht auferstanden und auferweckt werde. Wäre es schön, wenn ich nicht mehr auferstanden werde. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية Was hat mir mein Besitz und mein Geld genutzt? هلك عني سلطانية Mein Besitz hat mich nur zerstört, weil er nur an Besitz gedacht hat, an Geld sammeln und an dies sein. Das hat ihn zerstört. Halaka anni sultaniya. Was sagt Allah Ta'ala zu ihm? Vergleicht mal die Rede von hier mit dieser Rede. Khuduhu faghulluh. Nimmt ihn und fesselt ihn. Khuduhu faghulluh. Thumma al-jahima salluh. Thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an faslukuh. Nimmt ihn in den Jahim. Jahim ist ein besonderer Feuerhülle. Die heißt Al-Jahim. Thumma Al-Jahim Asalluh. Und fesselt ihn in einer Kette 70 Meter lang. Die ist 70 Meter lang. Er wird darauf gefesselt. Er ist in voller Hülle, aber noch gefesselt. Stellt euch mal vor, das ist Strafe in Strafe. Warum Allah? Er sagt warum. Der andere, weil er vorbereitet hat, in seinem Leben gut gearbeitet hat, der sagt, إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. Er hat nicht an den allmächtigen Schöpfer geglaubt. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. Er hat nicht den Armen geholfen. Das ist, guck, hier sehen wir auch die Stelle von den Armen, dass man den Armen hilft. Eine sehr, sehr gute Sache. Almosen zu geben, Brüder zu helfen, die nicht haben, die nicht können, ein armer Mann oder eine arme Frau zu helfen. Guck mal, das wäre ein Grund, warum er bestraft wurde. Er hat das Geld geliebt, das er nicht den anderen gibt. Allah Ta'ala zeigt uns diese Bilder. Warum? Damit wir zwischen Hoffnung und Angst leben. Und das ist das Gleichgewicht. Du hast Hoffnung an Paradies. Du willst Paradies haben, dieser Lohn. Und du hast Angst von der Strafe. Wenn du zwischen den beiden lebst, dann hast du den Gleichgewicht. Nicht wie die Christen zum Beispiel. Sie sagen, Allah Ta'ala sagt nicht über Allah, dass er bestraft. Sagt nicht über Allah Ta'ala, dass er der Bestrafene. Allah liebt und er verzeiht und er vergibt und er ist barmherzig und alles Schöne ist für Gott. Ja? Aber das Schlechte, er sagt, nein, brauchen wir das nicht zu erwähnen. Ich habe mit vielen Christen darüber gesprochen, ich sage ihnen, nee, bei uns, wir haben Namen bei Allah Ta'ala, viele Namen. Er heißt vieles. Er heißt der Gnädig, er heißt der Schöpfer, er heißt der Barmherzig, er heißt auch Bestrafene. Für diejenigen, die ungerecht waren, die der Unrecht und Unheil verbreitet haben, wie Pharaon zum Beispiel. Und so viele Pharaon gibt es in unserer Zeit. Wiederholen sie sich immer. In jeder Zeit gibt es einen bestimmten Pharaon. Ja, sie kriegen diese Strafe von Allah Ta'ala. Deswegen, wir glauben daran, es gibt Barmherzigkeit und es gibt auch Strafe für diejenigen, die das verdienen und die das mit ihren Hand getan haben. Und ohne diese Angst, wie kann man im richtigen Weg leben? Nur mit Hoffnung? Nur Hoffnung? Hoffnung und Angst. So lebt ein Muslim. So lebt ein Muslim. Aber wir glauben daran, dass Allah Ta'ala barmherzig ist. Wir glauben auch fest daran, dass seine Barmherzigkeit viel, viel mehr als seine Zorn. Das steht im Hadith. Allah Ta'ala sagt zu Muhammad S.A.W. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Meine Barmherzigkeit hat meinen Zorn gewonnen. Also er hat mehr Barmherzigkeit als Zorn. Also er erbarmt mehr. Guck mal, du machst viele Sünden. Und letztendlich, und du kommst mit guten Taten und so, und er gibt dir Paradies und er gibt dir das Beste. Du hast 60 Jahre vorbereitet und du kriegst wie viel? Nicht 1000 Jahre Glückseligkeit und Paradies. Ewigkeit. Grenzlos. Grenzlos. Das ist die größte Barmherzigkeit. Die größte Barmherzigkeit von Allah Ta'ala. Guckt euch mal die Welt. Allah Ta'ala ernährt alle Menschen, auch die nicht an ihn glauben. Er gibt ihnen Wasser, er gibt ihnen Fleisch, er gibt ihnen Gemüse, er gibt ihnen Gesundheit, er gibt Geld, er erbarmt. Das ist seine Barmherzigkeit. Ja? Aber man muss diese Barmherzigkeit auch studieren und verstehen, wie wir das Thema gehabt haben. Allah Ta'ala gibt. Aber manchmal können seine Gnaden und seine Geschenke dass sie zur Strafe führen. Zum Beispiel, Allah Ta'ala prüft die Gläubigen. die Muslime, er prüft, damit er ihren Glauben verstärkt. Oder damit er ihnen die Sünden vergibt. Manchmal bist du krank, weil du ein paar Sünden nicht um Reue gebetet hast, nicht um Vergebung gebetet hast, du hast das vergessen. Er macht dich ein bisschen krank, damit er dich bereinigt. Die Gerechtigkeit. Oder ein bisschen Sorgen. Dafür kriegst du so viele Sünden vergeben. Ein bisschen Sorgen. Mangel im Geld. Mangel in Gesundheit. Oder. Bekümmernis. Auch, sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auch diese, wie heißt das, Stich. Auch dieser Stich von einem Gräte oder nein, von der Gräte, von der Dorn. Ein Dornstich. Dornstich, wenn du auch nähst oder so. Oh. Vergebung. Das ist von Allah Ta'ala so gesichert. Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, ما أصاب المؤمن من هم ولا حزم ولا كرب ولا وصب حتى الشوكة يشتكها إلا كفر الله به من خطاياه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, alles was der Gläubige bekommt von Bekümmernissen, von Sorgen, von Schwierigkeiten im Leben, auch ein Dornstich, er kriegt dafür die Vergebung von Allah Ta'ala. Und so lebt der Gläubige immer, immer im besten Leben, das beste Leben. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, ich wundere mich über den Gläubigen. Seine Sache ist immer gut. Bei schlechten Gelegenheiten und bei guten Gelegenheiten. Wie? Wenn er was Schlechtes bekommt, eine Sorge zum Beispiel, ein Unfall, Krankheit, wenn er was Schlechtes bekommt, dann ist er geduldig. Und er bekommt dafür Lohn. Weil Allah Ta'ala sagt, Allah ist mit den Standhaften. Oder Allah belohnt die Standhaften und die Geduldigen am Jenseits, ohne zu zählen. Er gibt ihnen so viel. Wenn man diese Ayaten hört im Koran, will man dem Geduld oder nicht? Klar. Allah Ta'ala gibt grenzlos. Er gibt dem Geduldigen so viel im Jenseits. Und also er zieht uns zu dem Geduld. Also wenn ein Gläubiger ein Bekümmernis oder eine Sorge bekommt, dann ist er geduldig. Und diese Geduld gibt ihm das glückliche Leben. Man, du siehst, du kommst zu einem tugendhaften Mann, er ist krank. Er hat vielleicht ganz schlimme Krankheit, Krebs. Und du kommst zu ihm, wie geht's dir, Achi? Er sagt dir, Gott sei Dank. Allah Ta'ala will das. Alhamdulillah, ich nehme das an. Was Allah Ta'ala mit mir vorhat, er soll das ruhig. So, wenn du zu einem, der gar nicht an Allah Ta'ala glaubt und so, und er hat Krebskrankheit, du redest mit ihm, er denkt, dass er sich umbringt. Ich kann nicht mehr weiterleben.
Genau,
guck mal, wenn man diese leere Herz hat, er glaubt nicht, er glaubt gar nicht, dass was nach dem Tod kommt. Und also sein Leben wird auch schlecht. Ich war in eine Schule von Pfleger, Pflegeschule für Pfleger. Altenpflegerschule. Ich habe doch einen Vortrag gemacht. Es war ein Christ, aus der Kirche, ein Pfarrer, kam vor mir und dann kam ich, dass wir darüber sprechen, was der Islam über den Tod sagt, über die kranken Menschen und über die Patienten und wie das Verhalten gegenüber Patienten. Da habe ich ein paar Ayaten aus dem Koran ausgesucht und ein paar Überlieferungen ausgesucht, die für das Thema. Der Pfarrer ist fertig und er ist gegangen. Dann bin ich gekommen. Ich habe ihnen diesen Punkt gesagt. Und sie haben zugegeben, weil einer von ihnen, sie waren in Palästina und sie waren in einem Krankenhaus und sie haben dasselbe gesehen bei den Patienten, wie sie sind. Ihre Psychik sehr, sehr hoch. Und ich habe gesagt, diese Überlieferung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ein Gläubig, der Lohn von Allah Ta'ala erwartet und er ist darauf sicher. Und der Paradies erwartet. Und das Leben für ihn ist nur ein Tunnel oder wie heißt ein Tunnel? Ha? Nur ein Tunnel? Er sieht weiß. Er sagt, ich bekomme Krankheit. Alhamdulillah, Allah Ta'ala wollte das so.
Nur er weiß, warum. Er bereinigt mich und so viele Sachen. Ja? Der Ungläubige oder derjenige, der nicht an den Jenseits glaubt, dass er zur Rechenschaft gezogen wird und so viel. Wenn du zu ihm kommst, dann verliert die Hoffnung. Besonders wenn er eine schwere Krankheit ist oder ganz schlimme Situation sich befindet. Dann sagst er, deswegen hört man auch oft, man bringt sich um. Obwohl er viel Geld hat. Es gibt in Schweiz einen Platz, wo sie sich umbringen. Wo sie finden, dass nur, dass es viele reiche Leute unter ihnen, unter diesen Toten, gibt. Er hat Reichtum, er hat Geld, er hat Besitz, aber er war nicht zufrieden. Er ist krank geworden und er hat etwas und konnte das nicht ertragen. Und wir hören auch hier bei Noel, was ist Noel? Weihnachten, dann siehst du bei der U-Bahn-Station dann Park der Abrechnung. Sieht, das ist eine, aber ein Gläubig, sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich wundere mich über den Gläubigen. Bei jeder Sache hat er das gut. Wenn er was Schlechtes bekommt, er ist geduldig. Und er bekommt Lohn von Allah ta'ala für diesen Geduld. Wenn er was Gutes bekommt, er bekommt ein Kind. Ha? Er bekommt eine Arbeit, Geld von Allah ta'ala. Er bekommt etwas, eine Gnade von Allah ta'ala. Dann dankt er. Das ist auch ein Punkt. Die Leute und die Menschen nehmen das als selbstverständlich. Man denkt nicht an die Dankbarkeit, dass Allah ta'ala, dass man den Schöpfer dankt. Ein Gläubiger kehrt zu Allah in seinem Tag und sagt, oh Allah, ich danke dir, dass du mir die Gesundheit geschenkt hast. Ich danke dir, dass du mir eine Arbeit gegeben hast. Ich danke mir, dass meine Kinder alle gesund sind. Und, sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und er bekommt auch dafür Lohn. Weil wenn du Allah ta'ala dankst, das ist eine Erwähnung. Und der Muslim, wenn er Allah erwähnt, Allah ta'ala schreibt ihm die guten, das ist eine gute Tat, dass du verrichtest. Und alles kriegst du im Jenseits. Noch als gute Währung. Und am Ende dieser Überlieferung sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ولا يكون هذا إلا للمؤمن. Und das kann nur für den Gläubigen gelten. Es gilt nur für den Gläubigen. Was ist eine Bestätigung von Muhammad? Also ein Ungläubiger hat dieses Gefühl nicht. Er kennt nicht Dankbarkeit zum Allah Ta'ala und den richtigen Geduld, die man im Islam lernt. Ja, der Geduld, worauf man auf Lohn wartet, auf Paradies wartet und so, das kennt man nicht. Und deswegen sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es gilt nur für den Gläubigen. Also, die Reue, haben wir gesagt, kehren wir zu unserem Punkt, die Reue ist ein großer Schatz, dass man zu Allah Ta'ala zurückkehrt. Bevor der Tod kommt, bevor man zur Rechenschaft gezogen ist, weil wir, wie wir das letzte Mal erklärt haben, wenn die Engel kommen und sie sagen dir, heute ist deine Zeit, komm, herzlich willkommen. Schöne Botschaft geben sie dir. Er kommt, um die Seele rauszunehmen. Als erstens, weil du siehst sie, du bist unsicher. Bin ich von den Guten oder bin ich von den Schlechten? Sie kommen gerade. Aber für den Gläubigen kommen sie mit einem gutes Bild, einem guten Bild, gutes Geruch. Ja? Und sie kommen zu ihm, schöne Kleidung und sie nehmen Stoffe aus Paradies, wo sie die Seele machen. Und sie nehmen die Seele, bevor sie ihn das nehmen. Also